Ja, wir haben unsere Predigtreihe, die heißt Spiritualität im Alltag. Und wir richten uns so ein bisschen nach dem Klassiker von Richard Foster, Nachfolge feiern. Wir haben das in 8 Themen gepackt und Richard Foster hatte in seinem Buch 9 Themen. Deswegen haben wir heute sozusagen ein doppeltes, weil das irgendwie ganz eng zusammengehört, nämlich Unterordnung und Dienen. Das sind schon mal 2 ziemliche Hämmer eigentlich oder könnte so gesehen werden. Zu Unterordnung und Dienen gehört auch Nächstenliebe, finde ich. Das ist alles ganz nah beieinander. Jesus sagt in Markus 8, 34, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer das hört, zuckt ja automatisch innerlich gleich schon mal ein bisschen zurück. Denn geht's nicht irgendwie hier um eine Leib- und Geistfeindlichkeit oder predigt Jesus hier, dass wir gegen uns selbst sein sollen oder dass wir uns negativ ansehen sollen? Wir sind doch jetzt mehr geprägt und sensibel auf solche Dinge wie Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit und sich nachspüren und Talente entdecken, aufmerksam sein auf sich, das, was Gott mir schenkt, als Gaben entwickeln, Mentoring oder Coaching annehmen. Das hat doch was ganz anderes als sich selbst verleugnen. Wäre Jesus aber von Leibfeindlichkeit ausgegangen, als er das gesagt hat, dann hätte er nicht Mose zitiert und gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst oder liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Sondern wenn er von Leibfeindlichkeit ausgegangen wäre, hätte er vielleicht gesagt, lasst einander leiden, macht euch fertig, denn da kommt ihr Gott näher. Hat er aber nicht gesagt. Also muss es hier um irgendwas ganz anderes gehen. Der Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, lautet im Hebräischen sehr offen, liebe deinen Nächsten eher wie du. Und wir übersetzen das dann, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Das betont also schon das alttestamentliche Gesetz, betont schon, dass hier Empathie mit im Spiel sein kann und soll, dass unsere Beziehung zum Nächsten auf Empathie gegründet ist. Also was meint Jesus mit diesem schwer erträglich scheinenden Satz der Selbstverleugnung? Ich glaube, es geht ihm um Herzensbildung, Empathie, um Sensibilität, die dann entsteht, wenn ich nicht mehr nur zuerst an mich selbst denken muss, wenn ich nicht mehr zuerst nur meinen eigenen Weg gehen will, sondern wenn ich die anderen genauso im Blick habe wie mich selbst. Es geht ihm um eine persönliche Herzenshaltung, um eine innere Haltung. Jesus will einerseits, dass ich begreife, mein Glück hängt nicht davon ab, dass ich meinen Kopf durchsetze. Er sagt sogar, dass genau sowas das Gegenteil bewirkt. Er sagt, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und andererseits soll ich lernen, dass bei Gott oft vollkommen andere Maßstäbe gelten, als ich sie vielleicht intuitiv anlegen würde. Umgekehrte Maßstäbe. Ich finde im tiefsten zu mir selbst, sagt Jesus, wenn ich nicht nach mir suche, sondern nach ihm und nach meinem Nächsten. Damit meint Unterordnung also was ganz anderes als Achtsamkeit und ist auch nicht Selbstverleugnung oder in diese Richtung was. Es bezeichnet eine Verhältnismäßigkeit zwischen Gott und mir und meinem Nächsten. Und deshalb findet die Lösung für ein gesegnetes und segensreiches Leben nicht nur in geistlichen Übungen wie Fasten, Kontemplation, Gebet, Studieren und so weiter statt, sondern auch im praktischen Handeln an meinem Nächsten. Zum Beispiel Markus 9, 35. Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und Jesus demonstriert dieses Prinzip ganz großartig in der Fußwaschung. Und die kommentiert er dann auch noch mit der Bemerkung, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wie richtig diese Marschrichtung Jesu ist, belegt uns inzwischen auch schon die moderne Evolutionsbiologie. Heute ist weitgehend anerkannt, dass wir sogar eine genetische Anlage zu uneigennützigem Verhalten haben. Da gibt es etliche Studien inzwischen. Nach derzeitigem Forschungsstand scheint es eine menschliche Eigenart zu sein, dass wir für das Wohl eines Nächsten auf den eigenen Nutzen verzichten können. Wir können den Wunsch haben, das Leid eines anderen zu mindern, und wir können freiwillig danach handeln. Das ist in uns angelegt. Aber das ist jetzt auch wieder kein Automatismus. Das jeweilige Handeln hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie man Bindung oder Abwertung in der Kindheit erfahren hat. Es hängt davon ab, wie empathisch man sein kann. Vom Wertesystem, das einem beigebracht wurde. Kulturell und religiös. Von Anerkennung oder Erwartungsdruck der Gruppe, in der man sich bewegt. Es ist nicht so, dass unser Herz böse ist von Jugend auf und dann mühsam durch moralische Verbote oder Gebote gezähmt werden muss. Nächstenliebe ist einerseits alles andere als ein genetischer Automatismus, und doch sind wir andererseits grundsätzlich zu uneigennützigem Handeln fähig. Die sechs leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die wir aus der Bibel kennen, heißen Hungrige nähren, Durstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte begleiten, Kranke besuchen und Gefangene besuchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ihr findet diese Werke auch so aufgelistet unter dem Sockel in der Elisabethkirche, wo früher der Schrein drauf stand. Da sind die Dinge auch abgebildet in Figuren. Das heißt, dass das, was Jesus fordert, sich selbst zu verleugnen, um anderen den Vortritt zu geben, uns tatsächlich im Tiefsten entspricht und uns zu Menschen werden lässt. Übrigens schon zu Ende des 3. Jahrhunderts wurde noch ein 7. Werk der Barmherzigkeit hinzugefügt von Lactantius, dem Erzieher des Konstantinsohns Crispus in Trier. Und er hat gesagt, Fremde und Arme bestatten ist das 7. Werk der Barmherzigkeit, denn da tust du wirklich was, wo du keine Gegenleistung erwarten kannst. Das ist auch immer so ein Gedanke, der mit dabei ist. Unterordnen und dienen. Diese sperrigen Worte können also auch mit nimm dich selbst, nimm deinen Kopf und deine Meinung, nicht ganz so wichtig. Schau auch erstmal auf die anderen, und damit findest du letztlich noch mehr zu dir selbst, als wenn du nur dich selbst suchst. Für uns als Christus-Treff wird diese innere Haltung und das Achten auf andere noch an einer ganz anderen Stelle hochaktuell. Nämlich da, wo uns eine Diskussion an uns herangetragen wird, sage ich mal, die wir nie geführt haben, wo wir ethische, auch sexualethische Bibeltexte oder Bibelzitate kontrovers besprechen oder diskutieren. Diese Diskussion wird ja auch in der Gesellschaft, allerdings ohne Bibelzitate, quer durch kontrovers diskutiert. Da, wo wir Befürchtungen haben, dass wir nur den einen oder anderen Standpunkt als Gemeinde vertreten könnten, wenn wir angefragt würden und darüber diskutieren, weil sie sich gegenseitig auszuschließen scheinen, geht es aber noch weiter. Wo ein konservativer Standpunkt in der Regel von Älteren als Markenzeichen für Rechtgläubigkeit und richtige biblische Theologie verstanden wird und das von den Jüngeren, obwohl ganz fromm und nachfolgend, nicht mehr oder kaum verstanden wird. Die einen fragen, ist das intolerant oder ist das noch christlich? Die anderen fragen, sind wir dabei, liberal zu werden und unsere lange bewahrte Erkenntnis und den Segen preiszugeben und zu verspielen? Ich gehe jetzt hier nicht in die Diskussion rein. Keine Angst, es geht mir heute nicht um Inhaltliches, aber um die Frage, wie gehe ich damit um, dass andere in meiner Gemeinde möglicherweise diametral etwas anderes denken in einzelnen Punkten? Andere geistliche Erkenntnis haben. Und woher kommt das eigentlich? Ich habe eine Antwort gefunden, die ich für mich als befriedigend und richtig finde, die eine Brücke bauen kann. Und ich möchte euch diese weitergeben. Die Wurzel liegt darin, dass hier grundverschiedene sogenannte Mentalitäten aufeinandertreffen. Mentalitäten bezeichnen grundlegende Einstellungen, die unser Handlungen, unser Denken, unsere Kommunikation steuern. Ganz selten sind uns diese Mentalitäten bewusst. Fast immer sind sie uns selbstverständlich und deswegen meinen wir, sie sind selbstverständlich gültig. Interessant wird es dort, wo unterschiedliche Mentalitäten mit ihrem jeweiligen selbstverständlichen Anspruch auf selbstverständliche Gegebenheiten zusammenstoßen. Mentalitäten basieren zwar auf unserem Denken, aber im Regelfall denken wir nicht darüber nach. Die sind uns nicht bewusst, die sind vorbewusst. Und es sind ganzheitliche Einstellungen. Ganz grob kann man sozusagen drei weltanschauliche Mentalitäten ausmachen, die auch noch drei für sie spezifische Definitionen von dem haben, was eigentlich Wahrheit ist. Was ist Wahrheit? Die werden, ohne eine Wertung zu beinhalten, genannt in prämodern, modern und postmodern. Prämodern steht für traditionsorientiert. Prämodern steht für bewahren. Prämodern steht dafür, dass jemand erkannt hat, es gibt eine Wahrheit und die ist offenbart und an die halte ich mich. Modern steht für, es gibt nur eine Wahrheit, aber es ist noch nicht ganz klar, wie die aussieht. Und deswegen muss ich heiß darüber diskutieren. Und postmodern steht dafür, es gibt ganz viele Wahrheiten, jeder hat seine eigene und das passt schon. Das Problem ist jetzt, dass unsere Mentalitäten, also das ist ja nur eine grobe Einteilung, dass unsere Mentalitäten unsere Art zu denken, zu reden und zu handeln steuern. Darüber gibt es auch kommunikationswissenschaftliche Studien. Das sind Mitursachen von theologischen Differenzen, die überhaupt nicht theologisch sind, die außertheologisch sind, weil sie die grundlegenden Einstellungen, die Art und Weise, wie wir über die Autorität der Bibel, Ethik und eben auch vielleicht Sexualethik nachdenken, bestimmen. Das bedeutet dann, unterscheidend ist nicht, ob man die Bibel ernst nimmt, ob man ihr Autorität zuweist, ob man nach dem Willen Gottes fragt. Ich unterstelle das jedem, der sagt, ich will mit Ernst Christ sein, sondern wie man die Bibel ernst nimmt, wie man ihre Autorität denkt, wie man den Willen Gottes bestimmt. Zweitens, die Frage, welche Rolle der Bibel für eine christliche Bewertung wichtig ist, welche ihr zukommt, ist nicht allein in erster Linie theologischer Natur. Die entscheidet sich auf der Basis völlig untheologischer Weichenstellungen. Prämodern, modern oder postmoderne Mentalität legt im Vorfeld eben schon den Umgang mit der Bibel fest und legt Schlüsse fest, die ich aus ihr ziehe. Drittens, es reicht nicht nur zu sagen, ich stehe auf dem Fundament der Bibel, dadurch gibt es keinen Konsens. Die entscheidende Frage lautet, wie gehen wir mit der Bibel um? Ganz wichtig ist jetzt zu erkennen, dass keine dieser drei Zugänge keiner als der richtige angesehen werden kann, weil sich die Mentalitäten, die suchen wir uns nicht aus, die haben wir, die bringen wir mit. Es ist nicht so, dass wir Nicht, dass der Eindruck falsch entsteht, dass wir hier in irgendeiner harten Diskussion jetzt wären. Aber wir werden natürlich auch über strittige Themen und haben schon angefangen und tun das miteinander sprechen. Aber wir müssen erst mal gucken, auf welcher Basis tun wir das dann. Und ich glaube, dass das eine Basis ist, mit der wir zusammenkommen können. Denn unser Kern ist ja Christus. Und wir wollen Christus als die Mitte unserer Gemeinde haben und Christus als die Gemeinde sehen. Ich folgere, es ist letztlich nicht die Wahrheitsfrage, die uns aus einem Dilemma unterschiedlicher biblischer Erkenntnisse, gerade in strittigen Fragen, raushilft. Es ist die Frage, ob wir die Weite haben, andere Mentalitäten und deren Bibelerkenntnis zu akzeptieren, ob wir in der Lage sind, auszuhalten, dass andere zu anderen Ergebnissen kommen, zumal wenn sie dann folgerichtig ihr persönliches Lebensmodell darauf gründen. Ich möchte, dass wir hier einen Spagat hinbekommen und versöhnte Verschiedenheit leben können. Und schließlich, so schließt sich der Kreis, genau deswegen habe ich das Thema an der Stelle und unter dieser schwierigen Überschrift Unterordnen eingebracht. Es geht nirgendwo um Beliebigkeit. Die Bibel ist unser Fundament und die soll das auch sein. Es geht nirgendwo darum, dass jeder halt machen soll und kann, was er will. Aber nehmen wir unsere eigene Erkenntnis nicht so absolut, dass andere nicht neben uns stehen bleiben können. Auch das ist ein Stück gelebte Empathie, ein Stück Dienen, ein Stück Unterordnung in Liebe. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Das ist versöhnte Verschiedenheit. Amen.